Das ist Aldente Entertainment.
Ich war ein, bin es wahrscheinlich bis heute, ein unglaublicher Romantiker. Und ich war, ich habe es vorhin erzählt, ich war so unglaublich schüchtern. Und ich war aber immer so fürchterlich verliebt. Also das war, ich war, glaube ich, sehr häufig in Frauen verliebt oder Mädels verliebt, so, wo eigentlich klar war, die werde ich nicht.
Die unerreichbar waren.
Die unerreichbar waren.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Florian Beutin, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Bei mir ist heute der Chefredakteur und Herausgeber des Playboy Deutschland. Habe ich das korrekt formuliert?
Das ist, lieber Peter, das hast du absolut korrekt formuliert, genau.
Okay, und der Mann, den ihr gerade seht und hört, das ist Florian Beutin. Herzlich willkommen bei Lebenslauf Unzensiert.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Florian, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Also wie schaut denn dein Job aus? Wie muss man sich das vorstellen? Was macht jemand, der den Playboy Deutschland prägt?
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich entmystifiziere ich das jetzt gerade, weil ich kann mir vorstellen, dass deine Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt glauben, dass ich morgens aus meinem Penthouse, wovon es in München jetzt nicht so viele gibt, abgeholt werde mit einer Stretch-Limo und natürlich auf dem Weg dorthin ins Büro, was natürlich eine Villa ist, schon im Champagner bade und dann sozusagen rausgeschwemmt werde in meine Villa. Nein, wir haben aber tatsächlich ein sehr schönes Büro, also das Headquarter sozusagen des deutschen Playboy ist in München, direkt in der Innenstadt von München. Wir haben sehr schön, ja, auch denkmalgeschütztes Altbaugebäude, fühlen uns da sehr wohl mit unserer Redaktion. Und ja, und tatsächlich, wenn ich auch in der Redaktion bin, das bin ich auch ab und zu, da treffe ich mein Team, ich treffe auf mein Team. Unser Team ist, wie man heutzutage so schön sagt, sehr divers, würde ich sagen. Also bei uns arbeiten tatsächlich mehr Frauen als Männer. Ich möchte es kaum sagen, aber ich bin inzwischen der Älteste auch in diesem ganzen Team. Sie erdulden und ertragen mich trotzdem und meine Kommentare. Naja, also wenn ich in München bin, tatsächlich arbeite ich sehr intensiv mit meinem Team an Themen. Jeder, der den Playboy kennt, oder vielleicht nicht zugibt, aber ihn trotzdem kennt, weiß, dass der Playboy ja tatsächlich eines der vielfältigsten Magazine, also wir machen ja auch nach wie vor ein Printmagazin, sehr erfolgreiches, eines der vielseitigsten Magazine. Das heißt, es geht nicht nur um schöne Fotos, sondern es geht ja um sehr spannende Persönlichkeiten, ob die aus dem Sportbereich kommen oder aus dem Medienbereich kommen. Wir haben viele Reportagen, viele Porträts, Interviews. Wir haben einfach sehr viele Lifestyle-Themen. Wir haben im Prinzip ja alles, naja, was Männer begeistert, was Männer lieben. Und deshalb ist sozusagen die Arbeit am Magazin und mit meinem Team sehr vielfältig. Ich diskutiere über Themen, wir streiten auch manchmal über Themen, eigentlich weniger, sondern wir diskutieren. Ja, ich lese Geschichten, ich telefoniere, ich treffe Menschen. So. Also ich habe eigentlich den schönsten Job der Welt.
Ist der Playboy noch ein reines Männermagazin?
Ich glaube, das war er nie. Ich glaube, der Playboy war nie ein reines Männermagazin. Wir sind natürlich schon ein Magazin, das in erster Linie von Männern gelesen wird. Also auch da gibt es natürlich Untersuchungen und wir wissen, dass das Magazin im Schnitt etwa jede Ausgabe von 85% Männern gelesen wird. Das heißt, 15% sind nicht männlich, sind Frauen. Wenn ich, sag ich mal, nach den Reaktionen urteilen würde, hätte ich das Gefühl, wir erreichen mindestens genauso viele Frauen wie Männer, weil es tatsächlich so ist, dass ich sehr viel Leserpost bekomme von Frauen, die mir schreiben, dass sie den Playboy gelesen haben. Meistens leben die in einer Beziehung mit dem Mann, das heißt, der Mann hat ihn abonniert oder gekauft oder sie haben ihn gekauft und lesen ihn zusammen mit dem Mann. Und meistens ist es so, sie lesen ihn meistens vor ihrem Mann oder ihrem Partner und offensichtlich finden Frauen in unserem Heft, unserem Magazin, sehr viele Themen, die sie auch interessieren. Woran es liegen könnte, ist mir eigentlich relativ klar, weil Frauen lesen überhaupt gerne, lieber ja als Männer. Frauen interessieren sich für andere Menschen, das ist auch untypisch für Männer, die interessieren sich vor allem für sich selbst. Es ist jetzt ein bisschen klischeehaft. Und Frauen, glaube ich, versuchen auch ein bisschen zu verstehen, wie tickt A mein Kerl. Das ist aber, glaube ich, gar nicht die Hauptmotivation, sondern es ist sehr häufig so, dass Frauen, dass wir Themen haben, wo mir schreiben sehr viele Frauen und sagen, das interessiert mich auch. Also so der Blickwinkel auf die Welt, den ihr habt, oder die Persönlichkeiten, die ihr vorstellt, interessieren mich ganz genauso.
Ich würde ja glauben, dass es auch so ist, dass die Frauen sich sehr für die Bilder interessieren.
Auch
für die Fotos.
Auch das?
Wir leben in einer kompletten Bilderwelt mittlerweile. Ja. Social Media ist absolut dominiert bei starken Bildern. Und wer auf Instagram mal ein bisschen rumscrollt, dann sieht er alle Posen dieser Welt. Ja. Und natürlich präsentieren sich auch gerade Frauen gerne freizügig oder sexy oder dass es toll aussieht. Und vergleichen sich auch.
Ja.
Gibt es da Erhebungen auch darüber, wie sehr die Frauen auf die anderen Frauen achten und sich das ansehen? Mal davon abgesehen, dass ein Frauenkörper ja auch insgesamt schön ist.
Ja, also Erhebungen gibt es nicht. Aber was vielleicht ganz interessant ist, wenn man jenseits des Playboy guckt, es gibt ja viel mehr Frauenzeitschriften, als es Männerzeitschriften gibt. Also wenn man sich das mal grob anguckt, es gibt so eine Zeitschrift wie den Playboy, gibt es eigentlich kein zweites Mal. Also natürlich ein Magazin, das sich mit Erotik und mit Aktfotografie befasst, gibt es sonst nicht in Deutschland und das eben auch zugleich diese Vielfältigkeit hat. Was es sehr viel gibt für Männer, sind Fachzeitschriften. Also das Angler-Magazin, das Yacht-Magazin, das Fußball-Magazin, das gibt es natürlich alles. Nennt man ja Special Interest. Für die Frauen gibt es sehr, sehr viele General Interest, so wie man das nennen würde beim Playboy, also mit ganz vielen Themen. Was man aber nie sieht bei einer Frauenzeitschrift, ist ein Mann vorne drauf, sondern eben auch eine Frau. Das heißt, der Mann auf einem Zeitschriftenmagazin, den gibt es so gut wie gar nicht. Klar, es gibt Ausnahmen, es gibt eine Men's House, da ist dann meistens ein Mann drauf. Das heißt, offensichtlich interessieren sich auch Frauen, zumindest im medialen Sinne, sehr stark für andere Frauen. Also da hatte die Frau immer so eine Art Role Model Charakter, ob das eine InStyle ist oder wo auch immer. Das sind Frauen vorne drauf. Und ja, deswegen wissen wir auch, das weiß ich eben auch aus den Reaktionen der Leserinnen, dass sie sich sehr stark eben auch für die Fotos interessieren, der Frauen. Wir haben jetzt keine klassischen Erhebungen, aber auch die Welt wird ja digitaler und den Playboy gibt es ja nicht nur als Printmagazin gedruckt, sondern den gibt es ja auch in digitaler Form. Und zwar auch das Magazin in digitaler Form. E-Paper nennt man das dann grob. Da gibt es so eine Plattform, das nennt sich Readly. Das ist sozusagen wie ein Online-Kiosk. Und da sind wir sehr erfolgreich. Das ist der deutsche Playboy, man mag das vielleicht gar nicht glauben, aber das erfolgreichste Monatsmagazin bei Readly. Und bei Readly sind 400 Magazine. Wir sind sogar das erfolgreichste Monatsmagazin weltweit, der deutsche Playboy. Und das ist natürlich ganz interessant, weil es ist ja alles digital. Das heißt, wir haben da sehr viel mehr Erkenntnisse als bei unseren klassischen Printkäufern, weil den Readly-Abonnenten kennen wir sozusagen. Das heißt, wir wissen, was er liest, wie lange er es liest und wer das liest. Das heißt, da merken wir uns
auf welcher Seite er bleibt.
Ja, auch auf welcher Seite. Genau. Was sind die meistgelesenen Artikel sozusagen in jeder Ausgabe? Und da ist zum Beispiel bei Readly, also im digitalen Bereich, ist der Frauenanteil viel größer als zum Beispiel bei unseren klassischen Printlesern.
Wie muss man sich bei euch eine Besprechung vorstellen, wenn es tatsächlich um die Mädchen geht oder um die Frauen? Ich glaube, da kommen jetzt gerade alle Fantasien hoch, so ungefähr, die man sich vorstellen kann. Ihr habt irgendwie eine riesen Palette von Bildern und Fotos und Bewerberinnen oder so und dann wird drüber gesprochen. Wie professionell ist da der Umgangston oder verflacht ihr manchmal auch und sagt, ja, die hat echt einen zu dicken Arsch? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so war das vielleicht möglicherweise mal in den 70er Jahren. Ich kenne das tatsächlich so nicht. Und man muss auch dazu sagen, auch wenn ich jetzt auch wieder ein Stück weit entmystifiziere, mein ganzes Team, das sich mit dem Thema Fotografie beschäftigt, ist hundertprozentig weiblich. Das heißt, da spricht außer mir kein Mann mit. Und es ist tatsächlich so, dass das auch, es gibt verschiedene Kategorien im Playboy. Also es gibt ja das berühmte Mädchen von nebenan, das die berühmteste Heftmitte eines in der Zeitschriftenlandschaft geprägt hat, nämlich das Bild zum Ausklappen, das sogenannte Centerfold, das Hefner in den 60er Jahren erfunden hat. Und das sind ja tatsächlich da kann man, glaube ich, ist der Begriff okay, wenn man sagt Mädchen, weil das sind junge Frauen, ich würde mal sagen, in den 20ern. Also zwischen 19, 20 bis 29 im Schnitt kann man auch älter sein. Aber natürlich nicht jünger als 18, das ist ja auch klar. Und das sind Frauen, junge Frauen, die sich bei uns bewerben. Die bewerben sich, früher haben sie Briefe und Postkarten, also Postkarten nicht, aber Briefe mit Polaroid-Fotos geschickt. Heutzutage läuft das halt ein bisschen anders, digital. Oder auch, was auch häufig vorkommt, dass sie sich per Instagram bewerben, also auf den Kanälen, auf denen die zu Hause sind, die jungen Menschen, und das dann sich auch direkt bei mir bewerben. So. Ich diskutiere das oder reiche das dann im Prinzip weiter an mein Fototeam, an meine Fotoredaktion, das nennt sich in dem Fall Pictorials, also ein amerikanischer Begriff. Und meine Kolleginnen übernehmen dann den kompletten Casting-Prozess. Das heißt, dann werden die Frauen, wo manchmal sehe ich die bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, so, die mein Team aussucht und meint, okay, mit denen nehmen wir Kontakt auf. Und uns ist wichtig, dass wir immer die persönlich kennenlernen, weil du hast es vorhin ja gesagt, so, ich meine, heute ist auf Instagram und mit Filtern und Handyfiltern ja alles Mögliche. Also du kannst, und selbst AI gibt es ja, so AI, also KI-generierte Models, gibt es ja auch lustige Geschichten. So. Das heißt, wir wollen die Frauen natürlich persönlich kennenlernen und dann werden ausgewählte Frauen dann eben zu uns eingeladen. Bis dahin habe ich auch noch gar keinen Kontakt, sondern mein weibliches Team macht dann Castingfotos vor Ort, führt ein Interview auch. Wir wollen wissen, wer sind diese Menschen, wer sind diese Frauen, was machen die, sind die Beweggründe überhaupt so. Und wir stellen fest, und das finde ich so faszinierend, weil die Playmates sind im Prinzip im Alter meiner eigenen großen Kinder. Das heißt, ich könnte auch biologisch der Vater der Playmates sein. So, und wenn ich dann höre, dass sie sagen, ja Mensch, ich lese seit meinem 16. oder 15. Lebensjahr, liebe ich den Playboy, habe da in Playboy-Bettwäsche geschlafen oder so. Da bin ich immer fasziniert, dann gucke ich die im Prinzip an wie ein Auto. Und das hilft natürlich. Also wenn wir wissen, dass diese Frauen eine totale Identifikation haben, auch mit der Welt, mit der Playboy-Welt, ist das natürlich sehr schön. Genau. Und dann ist es meistens so, dann sind Casting-Fotos gemacht und irgendwann bekomme ich dann, ich als allerletzter sehe ich mal irgendwas, kriege ich dann eine Auswahl präsentiert. Und im Prinzip folge ich in der Regel der Empfehlung auch meines Teams, die dann sagen, und ich betone es nochmal, das ist ein weibliches, hundertprozentig weibliches Team. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie die sich unterhalten dann über die anderen Frauen, aber ich glaube nicht, dass sie so sprechen, wie du es gerade vorgemacht hast. Genau, und dann schicken wir die Frauen auf Produktion mit unseren Fotografen oder Fotografinnen auch. Wir fotografieren ja auch genauso viele weibliche Fotografen für uns wie männliche Fotografen. Genau, und dann komme eigentlich erst ich so richtig ins Spiel, wenn es nämlich tatsächlich darum geht, wenn wir ein fertiges Shooting haben, dann bin ich tatsächlich der dann die finalen Bilder aussucht, die dann auch tatsächlich den Weg ins Blatt finden.
Ich war in den 90ern mal Einkäufer für Film und Serien bei RTL. Unter anderem auch für diverse Playboy-Formate in der damaligen Zeit, aber unter anderem, was mir gerade einfällt, auch für Married with Children, für die Sitcom. Und da durfte ich mal in Los Angeles die ganzen Writers kennenlernen. So muss man sich das vorstellen. In Amerika, da schreibt nicht eine einzelne Person, sondern das ist ein Team. Das ist eine Industrie. Ja. Das sind 10, 20 Autorinnen, die dann wirklich schreiben.
Ja.
Und die Serie war damals berüchtigt für viele sexistische Kommentare und Witze.
Okay.
Die kamen fast alle von den Frauen.
Ja.
Die Frauen waren viel härter, was die Formulierungen angeht, und viel schamloser als die Männer.
Ja.
Deswegen wäre mal interessant zu wissen, ich würde da gar niemandem was unterstellen, aber ich glaube, wenn man im beruflichen Alltag ist, spricht man anders, als wie man es offiziell tut.
Das ist sicher richtig und das ist ein interessanter Punkt, den du da erwähnst. Berühmt im Playboy ist ja nach wie vor die Witzeseite. Also ich werde sehr häufig auch angesprochen, wenn ich mit irgendwelchen Prominenten spreche oder mit irgendwelchen CEOs von irgendwelchen Firmen, die den Playboy lesen, und dann als erstes unterhalten wir uns über Witze. Dann sage ich, ja, okay. Und dann scheitere ich immer fundamental, weil mein Lieblingswitz aus dem Playboy, mein Problem ist, ich kann mir bestenfalls einen Witz merken, aber nicht mehrere gleichzeitig. Also da scheitere ich schon mal. Aber auch das, so komme ich drauf, viele Jahre beim Playboy, die Witze-Seite wurde betreut von einer Frau. Und mir waren die manchmal ein bisschen zu derb, die Witze. Da habe ich mir gesagt, so, das geht doch nicht, das ist sexistisch so. Was, echt, ja? Also das unterstreicht eigentlich genau das, was du sagst, dass Frauen, das ist aber auch okay. Es ist auch so, das fällt, glaube ich, auch dem aufmerksamen und regelmäßigen Playboy-Leser auf, wenn es um das Thema Sexualität geht, ist der Absender bei uns in der Regel immer eine Frau. Also ich finde es, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Perspektive zusammen. Ich finde es ein bisschen unangenehm, die sexuellen Eskapaden aus der männlichen Sicht eines Mannes zu lesen. Weil ich habe immer das Gefühl, so, da versucht sich jemand zu produzieren, das ist so ein Aufschneider und der erzählt jetzt, wie potent er ist und so. Ich finde das immer sehr, sehr unangenehm, die männliche Sicht. Sondern ich finde es, und offensichtlich kommt das auch bei unseren Lesern an, ich finde es spannender, interessanter und auch eleganter, wenn die Perspektive geswitcht ist, wenn die Frauen übersetzen. Wir haben eine sehr erfolgreiche Kolumnistin, Andreski, Sophie Andreski heißt die, also es ist zumindest ihr berühmter Bestsellername, und die schreibt seit, ich glaube, 7, 8 Jahren eine regelmäßige Kolumne, und wir wissen, das ist die meistgelesenste Seite bei uns im Playboy. Also bei uns schreiben und reden die Frauen über Sex.
Also, jetzt geht's ja um dich. Dieses Format heißt ja Lebenslauf unzensiert, und in diesem Format sprechen wir mit ziemlich erfolgreichen Menschen auch darüber, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Also möchte ich von dir ein bisschen mehr erfahren als das, was man auf Wikipedia natürlich über dich herausfindet. Was ich aber herausgefunden habe, weil wir auch ein kleines Vorgespräch gehabt haben, dass du ursprünglich schon aus München stammst.
Schon, ja.
Und dann irgendwann nach Geretsried gezogen bist. Jetzt musst du ein bisschen was über Geretsried erzählen, weil ich glaube, das kennt nicht jeder.
Geretsried kennt nicht jeder. Das ist auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Geretsried hat eigentlich keinen, es ist kein wirklich bayerischer Ort. Der ist ja zwischen Wolfratshausen und Bad Tölz. Das heißt, einfach, wenn man die Isar von München flussaufwärts schwimmen würde, kommt man zwangsläufig irgendwann mal nach Geretsried. Während Wolfratshausen und Bad Tölz, der Bulle von Tölz, kennt ja jeder sozusagen, so bayerische Städte mit einer bayerischen Historie sind, hat Geretsried eigentlich eine Dritte Reichshistorie und hat nichts, eigentlich nichts Schönes. Ich glaube, ich verlose ein Jahresabo, Playboy-Jahresabo, wenn mir jemand was wirklich Schönes aus Geretsried.
Liegt an der Isar.
Sagen. Es liegt an der Isar, also es liegt sehr schön, aber die Stadt an sich ist fürchterlich. Ich bin dort zur Schule gegangen. Also in meinem 10. Lebensjahr bin ich dort hingekommen, 4. Klasse, bin dann dort aufs Gymnasium gegangen und war befreundet mit dem, lange befreundet mit dem Sohn des damaligen Kunstlehrers Weiße. Und der hatte ein Filmprojekt, der hatte auch eine Filmgruppe. Und mit dem Sohn Olli habe ich Musik gemacht, in der Band gespielt, und wir haben zusammen ein Lied komponiert. Und das war Filmmusik. Und zwar, es gab mal einen Jubiläumsfilm zu, ich glaube, das war damals 20 Jahre Geretsried. Und ich habe den Text gemacht, Olli hat, glaube ich, mit die Musik gemacht, ich habe vor allem den Text gemacht. Und es ist so ein richtig so ein Jugend in Geretsried. Ich glaube, ich war so ein bisschen.
Also, erzähl mir, was war das für ein Song? Oder was,
der Song,
was für ein, was
der
für,
Song,
welcher Style war das?
Der Style war, wir haben es mit Western-Gitarre aufgenommen, mit Drumcomputer dazu. Und den Text weiß ich immer noch, den Refrain, den ich mir ausgedacht habe. Lähmt mich diese kalte Stadt, wie ein Tunnel ist, so lang und glatt. Lähmt mich diese Angst, hier zu erfrieren. Ich habe dieses Suchen satt, fühl mich so lahm. Und ja, das ist, komm schon ins Stottern. Jedenfalls, man merkt schon, glaube ich,
das an der Tonality. Klingt so ein bisschen nach so einer depressiven Neuen Deutschen Welle-Song.
Richtig, richtig. Es war die Zeit der Neuen Deutschen Welle, und es war, darauf wollte ich hinaus. So, ich war, glaube ich, ich war eigentlich überhaupt kein deprimierter Jugendlicher, aber es hat genau diesen Sound so. Und das fand ich immer, das fand ich bis heute, das traf eigentlich so, was Geretsried so ausstrahlt. Das hat eigentlich nichts Schönes. Mag jetzt ein Widerspruch sein, eigentlich ist Geretsried, das ist eine typische Kleinstadt, war brillant für mich. Wir hatten, ich habe ja gerade erzählt, ich habe dann auch eine Band gegründet, so, wir hatten dort ein Jugendzentrum. Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang Musik gemacht. Es ging los, eben tatsächlich klassisch schon mit so einer Gymnasialband, also mit deutschen Texten und ein bisschen sperriger Musik. So, aber natürlich trotzdem alles so handgemacht. So,
wie war der Name rockig. Der Gruppe?
Die erste Band hieß Da Capo. Irgendwann habe ich meine andere Band gegründet. Das war dann tatsächlich eine Soul-Band, die hieß Sir Quickly. Wir haben tatsächlich
wie hieß die Sir Quickly. Sir Quickly.
Ah, Sir Quickly. Das ist auch so, das ist sehr insidermäßig.
Sir Quickly oder Sir Quickly?
Quickly mit
Quickly.
Quickly.
So eine Mischung aus Quickie und Weekly.
Ja, und das genau, der Medienmensch. aber das hat einen ganz anderen Ursprung, weil Sir Quickly ist ein Moped. Und zwar, das geht auf eine Filmfigur, Otti Fischer hat die verkörpert, von Franz X. Bogner. Franz X. Bogner ist ja ein Regisseur, und der hat irgendwie und sowieso, Das ist eine Serie, die in Niederbayern spielt oder spielt so ländliches Umfeld. Das war uns ja vertraut, Gertrud ist ja auch so ein bisschen ländliches Umfeld. Und die Hauptfigur ist der Sir. Und das ist der Otti Fisch, der junge Otti Fischer mit so einem schönen Hut. Und der fährt so ein Moped. Und das ist eine Quickly. Und deswegen ist es der Sir Quickly.
Wie muss ich mir die denn vorstellen? Also hattest du irgendwie so einen Style in deiner Jugendzeit? Also es gab ja gerade, wir haben ja ungefähr gleich alt, da gab es ja durchaus Fraktionen.
Richtig.
Bei mir, ich bin ja in Garmisch aufgewachsen, das lässt sich, glaube ich, ganz gut vergleichen.
Ja, mit genau, das lässt sich gut vergleichen.
Da gab es die Einheimischen, dann gab es Popper, es gab die Ökos oder so. Wer warst du?
Oh Gott, wer war ich? Ich war schwer, also ich war nicht cool. Das muss man schon mal sagen. Ich glaube, damals gab es ja auch so, also so haben die Mädels das gesehen. Die haben ja nicht gesehen, ist ein Popper, Rocker, sondern ist er cool oder ist er nicht cool? Und ich glaube, ich war nicht cool. Ich glaube, ich war zu schüchtern und ich war nicht so richtig cool. Und wenn ich mir so angucke, wie ich damals rumgelaufen bin, ja, ich war nicht so richtig cool. Ich hatte zwar lange Haare, das war noch ganz cool. Und ich habe Musik gemacht und konnte Gitarre spielen. Das war noch das Coolste, glaube ich, an mir. Aber andere waren cooler, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe mich immer, ich war musikalisch schon vielfältig interessiert. Und ich glaube, wenn man mal mit klassischer Musik groß wird, dann steht man nicht nur auf Metal später. Ich glaube, sondern
kann man nicht cool werden.
Genau. So richtig cool kannst du nicht. Also wenn du sozusagen, ich meine, meine ersten musikalischen Auftritte hatte ich. Ich habe mir als 10-Jähriger eine Lederhose angezogen, einen Almhude aufgesetzt und habe in der Schule für kleines Geld, habe ich gejodelt, weil ich Franz Lang eben, wie gesagt, der Jodler so cool fand. Und damit bist du halt nicht cool. Also die anderen haben irgendwie, die standen auf Deutsche Welle und ich auf Franz Lang. Also da kannst du.
Hast du es abbekommen dann, nachdem du gejodelt hast?
Ich habe, glaube ich, das meiste Geld an, das war irgendwie so ein Flohmarkt in der Schule, ich habe das meiste Geld bekommen, aber ich glaube, das war Mitleid vor allem. Also die Leute haben aus Mitleid gespendet. Vielleicht auch wirklich so, ich glaube, das ist der Witz von Otto, der hat mir gesagt, so, ich habe irgendwie 20 Euro gekriegt, als ich gespielt habe und 50 Euro dafür, dass ich nicht mehr spiele. Also ich glaube, so ging es mir auch.
Erzähl mir mal ein bisschen was über deine Familie, über deine Eltern, über deine Geschwister.
Über meine Familie. Okay, das mache ich sehr gerne. Ich bin ja in München geboren und ich habe dir auch gerade erzählt von meiner großen Liebe für den Jodler und dass ich als 10-Jähriger eine Lederhose angezogen habe. So, ich war immer fasziniert von der bayerischen Kultur, aber eigentlich bin ich gar kein Bayer, weil meine Eltern beide aus Sachsen kommen. Also sie sind als Kinder sind klassische Kriegsflüchtlinge mit ihren Eltern, mit ihren Familien geflohen.
Was haben deine Eltern gemacht?
Meine Eltern, also meine Mutter war Krankengymnastin, die lebt leider nicht mehr, aber die war Krankengymnastin, also heute sagt man Physio, war Krankengymnastin und mein Vater ist Physiker und Mathematiker. Und als ich gezeugt wurde, auf die Welt kam, hat mein Vater, glaube ich, noch tatsächlich studiert oder hat er gerade angefangen zu arbeiten. Der hat dann damals in Ottobrunn gearbeitet, deswegen zogen sie nach München. Er ist Ottobrunn, da gab es dieses MBB, Messerschmitt-Bölkow-Blohm, war, glaube ich, dann im Westen, glaube ich, irgendwann das größte Rüstungskonzern, so haben Hubschrauber, haben den Tornado mitentwickelt, so. Und ja, deswegen habe ich auch mein erstes Jahr in Ottobrunn verbracht, da lebten meine Eltern damals, ein Jahr später kam dann schon mein Bruder auf die Welt mit, wir sind dann, ich bin so, ich vergleiche das immer so mit Huckleberry Finn, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, also ich habe meine ersten 10 Jahre wirklich in so einem ganz kleinen Kaff namens Altkirchen verbracht, auf dem Dorf, wo es wirklich einfach so war, so eine Idylle, wir sind, glaube ich, auch, wenn ich alte Kinderfotos sehe, wir haben so lustige kleine Lederhosen angehabt, so wie Jungs damals so aussahen, waren blond und waren wirklich wie so das klassische Klischee des kleinen deutschen Jungen und mein Bruder sah auch so aus und wir sind immer nur draußen gewesen. Wir waren im Wald. Also da hatte man auch, ich glaube, meine Eltern hatten auch nicht so die Ängste, dass die Jungs mal verloren gehen. Die kommen schon, wenn es dunkel wird, kommen die wieder. Und ich hatte wirklich so eine ganz idyllische Kindheit auf dem Land, wie man sich das vorstellt. Und bin dann eben mit 10 in diese Kleinstadt Gertsried gekommen. Und meine Mutter, ich hatte es gerade gesagt, die ist leider verstorben schon. Mein Vater lebt tatsächlich immer noch, lebt auch in Bayern. Der war dann allerdings, meine Eltern haben sich getrennt und mein Vater ist dann für viele Jahre nach Amerika gegangen. Das heißt, im Prinzip meine Mutter, naja, die kann man auch nicht sagen, die war eigentlich alleinerziehend, weil sie hatte dann sehr schnell einen Mann, Stiefvater, mit dem ich nicht so gut klarkam. Aber das ist, glaube ich, auch für meine ich sage mal, es hat meine Durchsetzungskräfte, hat das durchaus gefördert. wenn man so als Jugendlicher, ich glaube, das ist tatsächlich so, als Jugendlicher, ich war damals 13, wenn man da die Trennung der Eltern erlebt, das ist prägend, das ist nicht schön, wirklich nicht schön. Und wenn man sich dann auch gleich mit einer neuen Vaterfigur auseinandersetzt, das hat bei mir schon sehr den wie ich gerade sage, Widerstandskräfte gestärkt. Ich hatte sehr schwere Auseinandersetzungen auch durchaus mit meinem Stiefvater. Sicher auch nicht immer gerecht. In der Situation habe ich es schon so empfunden. Aber ich glaube, das erleben viele, viele junge Menschen in ihrer Jugend. Ich habe mich dann sehr stark eben in die Musik geflüchtet, in die Musik und in den Sport. Was ich vernachlässigt hatte, war die Schule. Ich war ein miserabler, ein grauenhaft schlechter Schüler. Und habe tatsächlich erst wieder wirklich einen Ehrgeiz entwickelt. Also ich hatte einen Ehrgeiz in Richtung Musik und in Richtung, Richtung Sport. Sehr wohl.
Welche Sportarten?
Ja, ich habe viel Handball gespielt, ich habe viel Fußball gespielt. Ich hatte auch ein bisschen Leichtathletik, aber meine Lieblingssportarten waren Handball und Fußball. Die habe ich auf Vereinsebene ausgeübt. Okay. Aber ich sag mal so, die Musik war eigentlich schon das, was mich am allermeisten in der Zeit begeistert hat, fasziniert hat. Aber eben dann entwickelte sich dann so in meiner Jugend, dass eben auch das Thema Gestaltung, das Thema Design, das Thema Kunst auch immer stärker wurde. So. Deswegen habe ich ja später dann auch Kommunikationsdesign studiert.
Du warst praktisch in allen unwichtigen Fächern gut wahrscheinlich.
Genau.
Sport, genau. Kunst, genau. Musik,
genau.
Und da Religion war ich, wahrscheinlich war noch. Als
Religion, ja, also ich sag mal so, ich war noch in einem Fach richtig gut, das war Geschichte, weil das ja auch irgendwie alles zusammenhängt. Es gibt ja eine Musikgeschichte, irgendwie hängt ja alles auch zusammen. Es gibt ja eine Kultur- und eine Kunstgeschichte und die bedingt sich ja durch die Weltgeschichte. Also Geschichte war auch ein Fach, da war ich immer gut und alles andere, da konntest du mich in der Pfeife rauchen. Also da hatte ich relativ wenig Ehrgeiz und das hat man leider dann auch gemerkt.
Hast du eine Ehrenrunde gedreht oder mehrere?
Ich habe eine Ehrenrunde gedreht, ja. Ja, doch.
Welche Klasse war es?
Schon in der siebten. Also ich bin tatsächlich gnadenlos an Latein. Ich hatte 2 Jahre Englisch und dann kam in der siebten Latein dazu und das war die Vollkatastrophe. Das war nicht gut. Nein, das war nicht gut.
Hattest du Lehrer, die du besonders gerne mochtest oder Lehrerinnen? Also es gibt ja manchmal so Figuren, denen man wirklich folgt. Wie war das bei dir?
Ja, absolut. Also ich hatte einen Lehrer, den ich sehr geschätzt hatte, der war Mathelehrer. Und der konnte das immer nicht verstehen, weil er gesagt, der Bur ist gar nicht blöd. Und im mündlichen Unterricht checkt er das doch alles, aber in der Prüfung kann er nichts. Und ich glaube, ich hatte damals wirklich, was man heute Prüfungsangst nennen würde, es war genau diese Zeit eigentlich, als sich meine Eltern trennten, da bin ich wirklich in der Schule durchgerauscht. Und ich habe wirklich gemerkt, dass mir da auch in gewisser Weise, das nahm mir auch Selbstbewusstsein. Und wenn das ist dann so eine Spirale und ich habe tatsächlich in diesen Prüfungen, in Schulaufgaben waren das ja damals, habe ich nicht... Ich war Trainingsweltmeister sozusagen. Also ich war im mündlichen Unterricht war ich gut und in den Prüfungen habe ich versagt. Und diesen Prüfungsstress habe ich aber natürlich in Kunst oder Musik oder in Sport nicht gespürt so und deswegen waren es meine guten Fächer. Und in Geschichte war ich eben, wie gesagt, auch gut. Alles andere. Also du hast nach den Lehrern gefragt. Ja, Ausgerechnet der Mathelehrer, genau. Da war
den
ich
hast
auch,
du ja dann auch enttäuscht.
Den habe ich auch enttäuscht. Da war ich nicht so schlecht wie in Latein. Mit der Lateinlehrerin kam ich gar nicht. Klar, und das Verrückte, man kann sich von manchen Lehrern den Namen noch merken. Ich kann mir den Namen von meiner ersten Grundschullehrerin merken, weil ich in die, glaube ich, bis heute verliebt bin, Frau Preis. Und ich kenne den Namen noch der Lehrerin, meiner Lateinlehrerin, die hat mich wirklich mit Augen angeguckt, so der Verachtung, so nach dem Motto, wie kann man nur so doof sein wie dieses Kind? Und diesen Namen, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, aber so den habe ich ewig behalten, weil die hat mich...
Die war deine
traumatisiert.
Ja. Genau. Von der hast du geträumt wahrscheinlich.
Von der habe ich natürlich auch geträumt, ja. Ich
fand Frau Preis auch. Hast du sowas heute noch? Träumst du? Ich träume
von Schule?
Ich träume heutzutage noch tatsächlich immer wieder im Abstand von einem Jahr oder so kommt ich muss gerade meine letzte Prüfung machen.
Oh ja.
Und es kommt Mathe.
Ja.
Ist ungelogen. Ja. Also und zwar irgendwie an der Uni, wo ich nie Mathe hatte oder sowas. Ja. Also kommt tatsächlich... Sonst wird alles leider annulliert.
Ja.
Ich habe wirklich so einen seltsamen Traum.
Das ist verrückt. Herzlich willkommen. Ich habe das Jetzt sage ich mal auch in jüngster Zeit nicht mehr, aber ich hatte das viele Jahre. Genau das, dass ich, und das war dann meistens Englisch. Ich habe eine Englisch-Schulaufgabe und mir kommt plötzlich, ich habe gar nicht, ich habe nichts dafür getan. Nichts. Null. Nichts. Also man steht wirklich nackig, im wahrsten Sinne des Wortes. Nackig. Ich hatte es auch wirklich tatsächlich mal diesen Traum, dass ich nackig. Also ich hatte lustigerweise oben rum was an, aber genau, ist die Doppelung, aber unten rum nichts. Und dachte mir, scheiße, ich stehe jetzt in der Schule. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich weiß nichts und habe auch noch nicht mal eine Hose an. So, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nackig in die Prüfung. Doch, diesen Traum hatte ich sehr häufig.
Okay, also es gab die Lateinlehrerin, die sozusagen der Horror war. Es gab den Mathelehrer, den du gerne mochtest.
Ja.
Gab es noch eine andere Figur, die dich in deiner Jugend und geprägt hat? Freundschaften, Liebe?
Ja, also ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis. Das bringt, glaube ich, auch dieser wunderbare Job mit sich, dass ich ja sehr viel mit Menschen zu tun habe. Aber ich habe jetzt nicht einen riesengroßen Freundeskreis. Aber ich habe tatsächlich ein paar wenige Freunde, die ich seit meiner Schulzeit kenne und mit denen ich nach wie vor sehr eng befreundet bin, mit denen ich damals Fußball gespielt habe, mit denen ich dann Musik gemacht habe, auf Tour war auch, wir haben dann noch eine Band, die ist Schall und Rauch, mit der haben wir sogar damals eine DDR-Tournee gemacht, als es die DDR noch gab. Und das sind Sachen auch so, die verbinden mich natürlich bis heute. Also was hat mich damals fasziniert? Das war eben der Handball, Fußball. Das heißt, die Menschen, mit denen ich Sport gemacht habe, mit denen ich was gemeinsam erlebt habe und eben Musik. Und das sind die Menschen, die mich bis heute geprägt haben. Aber es sind natürlich auch so die Frauen. Damals waren es ja natürlich noch Mädels. So, bin es wahrscheinlich bis heute ein unglaublicher Romantiker. Und ich war so unglaublich schüchtern. Und ich war aber immer so fürchterlich verliebt. Also ich war, glaube ich, sehr häufig in Frauen verliebt oder Mädels verliebt, so, wo eigentlich klar war, die werde ich nicht.
Die unerreichbar waren.
Die unerreichbar waren, genau.
Also gleich als, schon mal,
genau,
ist ja schon mal, kannst du canceln, oder?
Ja, genau. Und ich hatte kein Moped mit 16, sondern ich fuhr Fahrrad. Super. Nicht mehr Klapprad, sondern ein richtiges, aber trotzdem, ich hatte nicht das Moped, ich hatte nicht die 80er, wie man damals gesagt hat, keine 80er, keine Enduro 80, nee. Also ich war nicht cool, aber was ich damals, glaube ich, schon konnte, was mich immer fasziniert hat, war das Thema Sprache und ich habe Briefe geschrieben. Damals gab es ja noch keine WhatsApp und auch keine E-Mail, also habe ich Briefe geschrieben und ich hatte tatsächlich, ich war Heidi in der 7. Klasse und in Heidi war ich fürchterlich verliebt. Und Heidi war wunderschön. Und ich habe Heidi zugespammt, würde man sagen, heute mit Briefen aus dem Urlaub. Das hat mein Bruder mitgekriegt, so, dass ich dann nicht in die Berge gehen wollte, sondern ich wollte Briefe schreiben. So. Und irgendwann sagte Heidi zu mir mal einfach in so einer 5-Minuten-Pause, sag mal, Flo, du schreibst mir die tollsten Briefe, aber du schaffst es nicht mal, mich anzugucken. So. Wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen?
Also sie übernahm die Initiative.
Und soll ich dir was sagen? Das Schlimme war, danach war sie für mich völlig uninteressant. Wir haben Kaffee getrunken. Ja, hör auf. Ich habe mit ihr Kaffee getrunken und ich glaube, es wäre, sieben, da ist man 14, 15 oder sowas, genau. Es wäre wahrscheinlich alles gegangen, aber es war völlig uninteressant für mich, weil plötzlich war der Mythos weg. Ich glaube, plötzlich war sie so erreichbar. Und sie ist wirklich ein ganz nettes Mädel und ich fand sie immer noch nett, aber sie war nicht mehr diese unerreichbare Heiligengestalt, so. Heidi, ja.
Die Heidi. Hat dich das geprägt, die Heidi-Geschichte? Oder ging es dann irgendwann mal auch in die andere Richtung?
Na, Heidi hat mich schon geprägt. Also ich glaube, ich war nie so ich war nie so der von sich, gerade in der Jugendzeit oder als Heranwachsender, der so selbstbewusst war und von sich so überzeugt war und sich gedacht hat, so, ich suche mir die Mädels aus. Da kenne ich schon ein paar.
Es gibt welche, die es besser anders gezeigt haben.
Ja.
Ich glaube, dass du in diesem Alter, 13, ja, 14, 15, vielleicht noch ein bisschen 16,
ja,
generell auf der Suche bist,
ja, und ja,
generell auch ganz verletzlich bist. Und zwar fast jeder.
Es ist wahrscheinlich genau so, wie du sagst, aber so habe ich es natürlich nicht wahrgenommen, sondern ich dachte mir nur, verdammt, wie komme ich eigentlich an die Frauen ran und wie bin ich einfach der coole Flo, der ich gerne gewesen wäre, so. Aber ich glaube, ich bin immer schon so Haut und Haar. Ich bin immer schon so jemand, ich konnte nie zum Beispiel mit jemandem zusammen sein, nur weil es so nach dem Motto, weil es cool ist und wenn man, sondern mich haben Frauen entweder umgehauen, und das tun sie bis heute, hauen mich einfach um, und dann gebe ich alles dafür, dann tue ich auch alles dafür, um die zu erreichen. Oder es ist für mich wirklich tatsächlich völlig, völlig, völlig uninteressant. Und ich habe aber schon gemerkt, klar, ich habe schon gemerkt, dass es so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Möglichkeiten, wie man sich interessant machen kann. Und also wenn man abends an einem Lagerfeuer sitzt und hat eine Gitarre dabei.
Das ist so eine Unverschämtheit eigentlich schon.
Das hilft.
Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil. Ja,
das ist ein Wettbewerbsvorteil, das habe ich gemerkt. So, das hat sogar manchmal die Enduro, die ich nicht hatte, ausgeglichen. Das stimmt.
Auf Dauer mit Sicherheit. Also rein akustisch schon.
Ja, ja, genau. Der Reiz ist irgendwann mal weg mit der Enduro. Das stimmt. Wenn dann alle einen Autoführerschein haben zum Beispiel, dann kannst du mit einer 80er nicht mehr punkten.
Das Thema schlechthin. Okay. Trotzdem, du hast dein Abitur dann geschafft.
Ja, ich habe zumindest ein Fachabitur geschafft, ja. Also das zum regulären Abitur, das habe ich nicht geschafft. Da war ich zu stark abgelenkt von anderen Dingen.
Und wie ging es weiter?
Wie ging's
Wo
weiter?
Warst du dann?
Ich habe mein Abitur tatsächlich in München gemacht und habe dann erstmal den Kriegsdienst verweigert. So hieß es ja damals noch. Und das war die Zeit, da war ich, will ich schon sagen, politisch durchaus bewegt. Und würde sagen, damals war ich sehr pazifistisch. Ich war gegen Atomkraft, ich war gegen Franz Josef Strauß, ich war gegen den NATO-Doppelbeschluss. So, ich hatte mehr Angst vor den Amerikanern als vor den Russen. So, also klassisches Kind der 80er Jahre, das eher links war und pazifistisch veranlagt war.
Und den Wehrdienst hast du dann verweigert?
Den habe ich verweigert. Das war ausgerechnet die Zeit, aber das fand ich sinnvoll, als man die längste Zeit Zivildienst machen muss. Ich glaube, es waren 20 Monate oder fast 24 Monate. Ich habe jedenfalls fast 2 Jahre Zivildienst gemacht. Ich war in der mobilen Pflege, das heißt Altenpflege, Kinder. Also es war eine sehr prägende Zeit für mich. Ich fand das sehr, sehr schön. Warum? Sehr schön.
Erzähl's mir.
Ja, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, dass ich nicht was für mich tue, sondern für andere tue. Klingt total bescheuert, klischeehaft, war aber wirklich so. Ich hatte das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Also ich habe da Beziehungen aufgebaut zu alten Menschen, die ich begleiten konnte, kurz bevor sie gestorben sind.
Wie bist du damit umgegangen?
Einfach neugierig. Also ich glaube, das ist das, was ich bis heute bin. Ich bin wahnsinnig neugierig. Also mich interessieren wirklich Menschen und mich interessieren unterschiedliche Menschen. Und ich hatte das praktisch alles in sehr komprimierter Form. Also ich habe zum Beispiel Nachtwache bei Frau gemacht. Frau war vom Kinn an abwärts total gelähmt. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, Menschen zu erleben, die total abhängig sind von dir. Das habe ich ja später natürlich, ich habe ja 4 Kinder, das heißt ja auch immer erlebt. Kleine Babys sind auch total abhängig. Und mit diesem Gefühl umzugehen, halte ich für wahnsinnig wichtig. Und auf der anderen Seite habe ich auch behinderte Kinder von zu Hause abgeholt und in die Schule gebracht oder in die Behindertenwerkstatt gebracht. Also auch da diese Vielfalt von Leben zu erleben und Menschen, die deine Hilfe brauchen, das war ein wahnsinnig anstrengendes, aber sehr, sehr erfüllendes. Wirklich, das war total erfüllend, die Zeit.
Gab es schon mal eigentlich ein handicapped Playboy Playmate?
Ja, wir haben eine paralympische Athletin, die ist Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen. Kraftschoff heißt sie und Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen. Die hat eine Sehkraft, darf keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube nur noch von 3%, die ist praktisch blind. Und ist aber trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Sportlerin. Hatten wir auch auf dem Cover vor ein paar Jahren. Wir hatten auch tatsächlich mal eine Playmate im Heft, die nur ein Bein hat. Die hatte eine Prothese. Deswegen sieht man es gar nicht auf den ersten Blick. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, weil das klingt natürlich jetzt sehr, ich sehe auch deinen Gesichtsausdruck,
nach Sensationsgier,
so nach dem Motto, machen Sie das.
Das ist der entscheidende Punkt.
Ja, genau.
Machst du es, damit es spekulativ machst du es, weil du es gut findest?
Genau. Genau.
Das ist ein Riesenunterschied.
Genau.
Also ich habe gerade so blöd geguckt, das tut mir leid.
Du hast nicht blöd geguckt, du hast überrascht geguckt.
Ich bin sehr interessiert, weil mir schon aufgefallen ist, ich bin kein sehr regelmäßiger Playboy-Leser mehr. Früher war ich das und habe das gerne gemocht. Aber ich habe natürlich mitbekommen, dass ihr beispielsweise Desiree Nick als Covergirl hattet mit 66 Jahren, also auch mal eine ältere Dame.
Ja.
eine ältere Frau, dann gibt es immer wieder so neue Dinge, die ausprobiert werden. Es war auch schon Transgender war auch schon dabei, nicht wahr?
Genau.
Oder so. Also insofern glaube ich schon, dass man auch mit so einem Medium durchaus die Gesellschaft ein bisschen spiegeln kann.
Ja,
ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, habe gesehen, bild mir eigentlich hoffe, dass ich es richtig sage, 1964 das erste schwarze Playmate.
Ja.
Und das war ja auch genau zu der ganz heißen Zeit, nämlich der Unruhen damals in Alabama. Genau. Das zeigt schon, dass hier immer ein gewisser Mut da war, oder?
Also, absolut, absolut, absolut. Und das ist auch die Grundidee von Hugh Hefner gewesen, immer das Thema Offenheit. Also im Endeffekt geht es ja, und das ist die Grundaussage, der Playboy hatte ja immer, sage ich mal, und vor allem in den 60er Jahren, weil du das gerade ansprichst, wirklich eine soziale Sprengkraft, weil das Thema Sexualität, Freizügigkeit wurde ja noch ganz anders behandelt und besprochen als heute. Also im Endeffekt, Hugh Hefner hat mir mal gesagt, so seine größte Lebensleistung sei gewesen, dass er in den Schlafzimmern der Amerikaner das Licht angemacht hat. Und das finde ich so ein schönes Bild, so, weil das war ein Tabu. Sexualität war einfach ein totales Tabu. Und Hefner hat immer gesagt, so, er möchte aufklären. Und zwar es geht ihm darum, dass jeder ein Recht hat, nach seiner Fasson zu leben, also das Thema Freiheit. Und es ging ihm nicht nur um die sexuelle Freiheit, darauf wurde er natürlich festgenagelt, weil das natürlich das plakativste Element war, aber es ging ihm immer darum, dass alle Menschen gleich sind. Deswegen auch, er hat sich ja sehr stark gemacht für die schwarzen Bewegung in den 60er Jahren. Jesse Jackson ist ja einer der auch heute noch einen sehr, sehr, sehr meinungsstarken Vertreter der schwarzen Bewegung. Und der hat zum Tod von Hugh Hefner damals gesagt, dass sie einen ganz wichtigen Unterstützer verlieren. So. Und Hugh Hefner hat damals, der Playboy-Gründer, hat damals auch einen eigenen Fonds gegründet. Und damit hat er Gerichtsverfahren unterstützt, finanziert, die Schwarze geführt haben, die sozusagen sich, die rassistisch benachteiligt worden sind und gesellschaftliche Nachteile hatten. So.
Wenn Hugh Hefner früher gesagt hat, dass er mit dem Playboy in den amerikanischen Schlafzimmern das Licht angemacht hat, ist es heute möglicherweise so, wo es ja eine total sexuelle Überfrachtung gibt durch die digitalen Medien, wo du eigentlich alles und jedes, und zwar zu jeder Sekunde, und zwar ganz nah sehen kannst, der Playboy eigentlich genau das Gegenteil wieder macht und sozusagen das Licht wieder dimmt.
Es ist, die Grundaussage hat sich verändert natürlich im Playboy. Also in den 60er, 70er Jahren war es tatsächlich so, dass die Nachricht des Playboy war Nacktheit. Es gibt Menschen, die unbekleidet sind. Also das hat man ja gar nicht für möglich gehalten, sondern der Mensch hatte ja angezogen zu sein. Verrückt, genau. Dabei ist er doch anders zur Welt gekommen. Und das war eigentlich der große Tabubruch. Heute spielt, damit könnten wir, wie du ja gerade sagst, ich meine, es gibt OnlyFans, es gibt, was weiß ich, was es alles gibt so, und es gibt natürlich YouPorn, also es gibt ja Pornokanäle so. Also das Thema Nacktheit ist sicher nicht mehr die Nachricht, sondern es ist schon, der Playboy hat sich schon in Richtung People-Magazin entwickelt. Also wir beherrschen schon, wir schaffen es, die Schlagzeilen zu beherrschen, immer mit einer Ausgabe für ein paar Tage, weil es natürlich schon sehr stark sich um die Frage dreht, wen hat der Playboy jetzt auf dem Titel? Wen hat der Playboy ausgezogen? Das heißt, uns geht es schon um Persönlichkeiten, also das ist nicht einfach eine unbekannte Frau und es ist nicht einfach das Thema, Playboy zeigt Frau nackt. Nein, das glaube ich im Jahr 2024 ist das keine Nachricht, sondern es spielt schon eine Rolle, sehr starke Rolle, wer ist auf dem Cover des Playboy. Also das Thema.
Also die Neugier, die gesellschaftliche Neugier ist schon vorhanden.
Absolut.
Genau. So, jetzt müssen wir wieder zurückfahren in der Zeit. Aber ich frage dich natürlich gleichzeitig, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal einen Playboy wahrgenommen hast?
Ja, natürlich weiß ich das noch. Das weiß ich sogar noch ganz genau. Und ich weiß auch noch tatsächlich, welches die erste Ausgabe war, die ich tatsächlich bekommen habe. Bekommen hieß, ich war damals 15 und damals, und es wird heute wahrscheinlich ähnlich sein, ich weiß es nicht, aber der Playboy wurde rumgereicht in der Klasse und irgendwann habe ich ihn halt auch bekommen und ich war so schlau, dass ich mir gedacht habe.
Du hast ein paar Seiten rausgerissen.
Ja, ich habe die Titelseite abgerissen. So. Ich habe den mit nach Hause genommen und ich habe die Titelseite abgerissen und habe das unten in meinen Bettkasten geschoben zu meinem Bettsaal.
Nur Bettsaal. Die Titelseite?
Nein, die Titelseite habe ich tatsächlich vernichtet, sondern ich habe den Inhalt, das Heft sozusagen ohne, und das ging dann los mit der Editorial-Seite, das hieß damals Unter uns, weiß ich auch noch, und habe das in Bettkasten so, und irgendwann meinte meine Mutter zu mir so, warum hast du denn, ich weiß doch, dass das der Playboy ist, warum hast du denn da die Titelseite weggerissen, hättest du nicht machen müssen. Ich dachte, so entdeckt meine Mutter nicht, was ich da unten in meinem Bettkasten Und mich hat diese...
Aber wie ging dieser Dialog aus?
Wie ging dieser Dialog aus? Der war relativ kurz. Ich wollte mich ehrlich gesagt nicht mit meiner Mutter über meine aufkeimende Sexualität unterhalten. So. Und meine Mutter war das glaube ich, auch ganz angenehm. Das
ist hochnotpeinlich gewesen, oder?
Das war hochnotpeinlich, ja. Das war ganz fürchterlich peinlich. Und meine Mutter, deswegen war es auch sehr schnell. Ich habe gesagt, Aber eigentlich war es so, ich hatte tatsächlich damals nur einen Playboy und den habe ich ganz lange und ich habe von vorne bis hinten gelesen. Also das war wirklich, das hat mich fasziniert und vor allem, weißt du, ich weiß auch heute noch eine Geschichte, die mich so fasziniert hat und zwar, das ist eine Fotostory, wie ein Fotograf, eine wunderschöne junge Frau, die natürlich älter war als ich damals, die war wahrscheinlich in den 20ern, ich war ein Teenager, in Paris fotografiert hat, in so einem Pariser Apartment. Ich sehe die Bilder noch vor mir. Und es waren aber nicht nur die Fotografien, und das ist mir heute noch so wichtig, sondern es war ein Text, den aber nicht ein Autor geschrieben hat, sondern der Fotograf beschreibt, wie er dieses Mädchen, diese Frau erlebt hat, kennengelernt hat. Und die Liebesgeschichte eigentlich, die er auf der Bildebene darstellt, beschreibt er auch in Textform so. Und ich dachte mir nur so, einmal, also ich meine, dieser Mann lebt meinen Traum. Also das hat mich, diese Ausgabe, ich weiß gar nicht, was sonst noch drin stand, aber diese eine Geschichte zumindest hat mich sehr fasziniert. Und irgendwie, ich wusste nie, damals nicht als 15-Jähriger, dass ich irgendwann mal Chefredakteur des Playboy werde.
Nicht?
Nicht, nein, ich wollte dann doch eher Fußballer werden, wie gesagt, oder Musiker werden. Aber das kam dann erst später. Wieder sozusagen mit dem Playboy. Aber natürlich, klar, mit 15 hatte ich meinen ersten Playboy ganz bewusst wahrgenommen.
Schön, schöne Geschichte auch. Großartig. Also, Fachabitur.
Ja.
Und dann musste ja irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden. Oder wie hast du die getroffen? Oder was führte dich dazu?
Also meine eigentliche Passion und war, dann hatte sich schon herausentwickelt, war das Thema Design. Also ich habe damals... Für unsere Band habe ich natürlich das ganze Design gemacht. Ich habe für die Tourplakate habe ich designt. So, ich habe dann später auch, wir haben eine Platte gemacht, so Platte hat man damals noch gesagt, eine CD gemacht. So, da habe ich natürlich auch das ganze Design gemacht, so das Booklet gemacht
Cover.
Und so als Cover und alles so. Also dieser Gedanke hatte schon sich herauskristallisiert. Das heißt, ich wollte unbedingt Designer werden. Ich wollte Kommunikationsdesign studieren und ich habe dann tatsächlich
wie
nach.
Wie kamst du darauf? Also gab es irgendein, also irgendwann.
Naja, mal, sagen wir mal so.
Kennt man das? Weiß man, was Kommunikationsdesign ist?
Nee, den Begriff nicht. Den kannte ich natürlich nicht. Aber ich habe schon, also mein Vater, also sagen wir so, die künstlerische Ader. Meine Mutter hat sehr viel Musik gemacht. Mein Vater war Musiker und hat auch gemalt. Der hat früher viel gemalt und ich habe den ersten Kontakt, den ich zur Kunst hatte. Ich habe die Bilder meines Vaters kopiert. Und zwar genau im Stil. Und so habe ich Techniken gelernt, wie man ein Aquarell erschafft. Und ich habe eines meiner großen Idole in meiner Jugendzeit war natürlich Winnetou. Winnetou, ich habe die Karl-May-Romane gelesen und habe irgendwann mal gedacht, warum machst du nicht eigene Geschichten? Ich habe dann Western hat mich fasziniert. Ich habe Fotogeschichten gemacht. Ich habe meine Nachbarschaft, meine Freunde habe ich, ich hatte eine Kamera damals, war aber nur Schwarz-Weiß-Film, was anders konnte ich mir nicht leisten. Ich habe so ein grobes Skript, habe gesagt, Karl, du bist der Sheriff. Nee, der Sheriff war ich natürlich selber, klar. Du bist irgendwie der Hilfs-Sheriff, du bist der und du bist der Ganove und sonst was. Und dann haben wir das in den Wäldern bei uns in Geretsried, haben wir diese Geschichte gemacht. Die Geschichte war im Endeffekt dann viel kürzer, weil manche Fotos nichts
geworden sind. Du bist Steven Spielberg, ne? Der hat ja auch ganz der jung
auch
Western,
genau,
Western gedreht.
Auch so ne? Western gedreht. Ja. Meine Geschichten wurden am Schluss immer kürzer, weil bestimmte Fotos nichts geworden sind. Weil ich habe es ja natürlich auch noch sehr, ich wollte immer alles selber machen. Also ich habe das fotografiert, ich habe mir das Skript überlegt und habe dann hinterher so als Fotoroman geschrieben. Ich habe später dann an der Schreibmaschine meiner Eltern habe ich mir Geschichten überlegt und habe mir mal zwischendrin Platz gelassen und habe dann die Illustrationen gemacht.
Und was ist da passiert bei deinem Westernfilm? Also erstmal ein Fight wahrscheinlich oder so? Oder wie
es ging immer um die großen Themen Freundschaft. Es geht immer darum, dass es einen Bösewicht gab, so, den man dann aber natürlich der Gute, das war ja ich, das war der Sheriff, so, natürlich beseitigt hat. So, ich war dann meistens, ich glaube, ich habe den gar nicht umgebracht, sondern ich war dann meistens gnädig. Mir ging es dann darum, ihn dann in Jail zu bringen, also ins Gefängnis zu bringen. So, und ich hatte immer ein, es ging schon immer auch um Freundschaft. So, das ist ganz wichtig. Also die große.
Wir haben immer Sterbeszenen nachgespielt.
Oh ja, doch.
Sterbeszenen fanden wir voll gut, ja, weil ich war auch ein riesiger Winnetou-Fan. Mhm. Und ich finde, die prägendsten Szenen, ja, in allen Winnetou-Filmen, ja, ist immer erst, Joji stirbt, Winnetou stirbt.
Erschossen werden.
Das hat einen voll, ja genau, ja. Aber nicht so schnell umfallen und tot sein, sondern immer noch so ein so einen Todeskampf haben. Ja.
Ich fand es dann immer toll, wenn die dann irgendwo runtergefallen sind.
Versuch die noch zu bekommen.
Super, ja.
Mach's gut, mein Freund.
Oh, ja. Oh, wunderbar, genau. Theatralik ist sowieso ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Genau, sowas habe ich gemacht. Und ich habe eben schon gerne, ich hab mich damals schon für viele Disziplinen, die irgendwie so das Gestalten. Und deswegen, wie du es richtig sagst, Kommunikation wusste ich auch nicht. Aber ich dachte mir so, was gibt es denn, wo man was gestalten kann? Und dann fiel mir relativ schnell ein so, naja, irgendwo in der Werbung. Ich habe vielleicht, jetzt wo du das sagst, ich habe damals, ich hatte den gestalterischen Zweig eingeschlagen, als ich mein Abitur gemacht habe. Und ich habe eine Freundin meiner Mutter, die war Trickfilmerin. Die hat für die Schule Trickfilme entwickelt. Und zwar richtig noch mit Filmen früher. Also nicht am Computer, sondern es war eine riesen Kamera.
Frame by Frame
sozusagen. Frame by Frame, die hing an der Decke und so. Und ich habe damals Praktikum gemacht. Und da habe ich geholfen so. Und so den ein oder anderen Schulfilm, den es damals gab, von der FWU, so hieß es damals.
Ja.
Da hat man ja physikalische Phänomene oder sowas versucht zu erklären. Da habe ich mitgearbeitet.
So Parabeln, die dann plötzlich entstehen.
Richtig,
ne?
genau. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, du hast so eine Band. Willst du nicht? Und dann habe ich gesagt, na logisch. Und dann habe ich, der Song hieß The Prisoner. Und dann habe ich zu The Prisoner, das war die Band Da Capo, habe ich ein Video gemacht. Und das haben wir als Trickfilm. Und ich habe praktisch Folie für Folie, Frame für Frame, habe ich das gezeichnet. Und daraus wurde dann ein Musikvideo.
Was sieht man in diesem Film?
Das ist so ein Kerl, der versucht irgendwie auszubrechen, glaube ich. War das so?
Ja, klar, Prisoner halt.
Der Prisoner und bricht aus und der verlässt, glaube ich, sogar nicht nur sein Gefängnis, sondern irgendwann den Erdball und
entflieht
dem System. Praktisch dem System, genau. Ah. Also dem Ganzen. Also der Film, die Story, die Handlung ist etwa, ich würde mal sagen, 2,5 Minuten lang und etwa 4 Minuten ist der Abspann. Der hat mir so viel Spaß gemacht. Da tauche ich dann 27 Mal auf.
Und dein eigener Name kommt die ganze Zeit.
Mein Name kommt die ganze Zeit.
Florian Beutin. Musik, Florian Beutin.
Nein, natürlich nicht.
Regie, Florian Beutin.
Natürlich, genau so, aber natürlich nicht Florian Beutin, sondern Florian
Österheld. Ein Kreuzchen, Marlon Brando. Ja.
Sondern Florian Österheld. Damals hieß ich ja noch Florian Österheld.
Ah, okay.
Weil meinen Namen Beutin habe ich tatsächlich erst mit meiner ersten Ehe damals angenommen. Damals hieß ich noch Florian Österheld. Deswegen taucht da überall dann Österheld.
Warum hast du den... Also es sind ja beide schöne Namen.
Ja.
Aber ich bin jetzt kein, möchte jetzt keine Küchenpsychologie hier betreiben. Warum? Warum hast du das abgelegt? Wolltest du was ablegen im selben Augenblick?
Nö, eigentlich
oder
nicht.
Oder fandst du den Namen einfach
Nein,
schön?
Ich bin manchmal bin ich ein kurz entschlossener und manchmal einfach ein total pragmatischer Mensch. Meine Frau, meine damalige Frau, meine Ex-Frau heißt und hieß Yvonne. Yvonne Beutin, ich Florian Österheld. Wir sind auf dem Weg nach Salzburg gewesen, da haben wir nämlich geheiratet. Und im Auto waren wir noch der Meinung, wir waren beide 29, der Meinung, jeder behält seinen Namen. Weil sie hat ganz klar gesagt, ich heiße Yvonne Beutin Borta eigentlich. Also Yvonne Borta, eine Nachfahrin der Hugenotten. Und hat gesagt, ich werde diesen Namen nie aufgeben. Und dann habe ich gesagt, so, also damals war das nicht üblich, dass Männer den Namen der Frau annehmen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann behalte ich auch meinen Österheld-Namen. Und dann sitzen wir der Standesbeamten gegenüber und dann sagt er, na, ich nehme mal an, Sie haben keinen anderen Antrag gestellt, dass jeder seinen Namen behält. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, was für Scheiß. Und dann habe ich gesagt, nein, ich heiße auch Beutin. Und meine Frau damals, Yvonne, guckt mich völlig an wie ein Auto. Und damit war das für mich gegessen.
Fand sie das gut?
Das fand sie sehr
oder
gut.
Warst du übergriffig in dem Augenblick? Also Moment mal, das haben wir aber anders besprochen.
Das ist lustig, genau. Heute würde man sagen, das ist aber übergriffig. Nein, also meine damalige Frau fand das total gut. Und unsere großen Kinder heißen ja auch beide Yvonne. Nicht Yvonne, sondern heißen beide Beutin.
Aus genau. einfachen
also
Gründen
mein Junge, alle Yvonne. Mein Junge Fabi heißt auch Yvonne, genau, weil es einfach ist. Nein, tatsächlich haben die anderen Vornamen richtig. Nein, die heißen aber beide Beutin.
Okay, aber wie bist du dann raus aus dem Standesamt? Dachtest du ja, verdammt, da hätte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken müssen. Das ist ja echt, das ist ja interessant, so eine gravierende Entscheidung, mal kurz aus dem Bauch heraus zu treffen.
Na,
hast du es schon öfter gemacht?
Ja, also sag mal so, ich habe sehr viele Entscheidungen. Ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich ein Bauchmensch bin. Also wenn, und das mache ich auch heute noch so. Und das ist vielleicht, wenn ich jetzt in die Jetztzeit komme, ich habe ja Ich verlege ja den Playboy und auch die Zeitschrift Sports Illustrated, und das mache ich ja nicht alleine, sondern das mache ich ja tatsächlich mit meiner völlig gleichberechtigten Geschäftspartnerin Miriam. Und wir beide haben etwas, das haben wir im allerersten Gespräch, als wir die Firma gegründet haben vor 5 Jahren, haben wir gesagt, wenn einer bei irgendwas, was wir tun, ein bisschen ein ungutes Gefühl im Bauch hat, dann ist es sofort, dann versucht der eine den anderen gar nicht zu überreden. Und damals, ich habe es aber mit dem Kopf nie bereut. Also ich habe nie bereut,
Da kam halt hinterhergeschaltet.
Also mich hat's immer genervt, ehrlich gesagt. Aber das war nicht ganz sicher nicht der Grund. Immer genervt, dass ich das, wie heißen sie? Ja, Österheld mit Ö, nein, mit OE. Österheld, nein, nicht mit D, sondern mit T hin. Also das hat schon, du merkst es, wenn ich telefoniert habe, hat es schon immer 30 Sekunden gedauert, bis ich meinen Namen nur irgendwie verständlich. Heute ist mit Beutin ist einfach Beutin, aber mit OI und dann versteht es.
Botin. Wie die berühmte Hugenottenfamilie.
Genau, würde ich natürlich nie sagen, weil das wäre Aufschneiderei, weil ich wirklich nicht Französisch kann.
Das war der erste Teil von Lebenslauf unzensiert mit Florian Beutin. Und im zweiten Teil erfahren wir, wie er es schaffte, aus dem Playboy eine moderne und richtig erfolgreiche Topmarke zu machen. Und wie Drogentests und Einfamilienhäuser zusammenhängen können. Reinhören lohnt sich also. Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Redaktionsleitung Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager und Julius Schulte-Brader.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.